Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit. Wir haben Donnerstag, den 9. Juni. Juli. 9. Juli. Und ja, es ist knapp oder genau 21 Uhr. Und wir haben gerade eben mal so ein bisschen recherchiert und es ist genau 2 Monate her, dass wir in dieser Konstellation zusammensaßen, denn surprise, surprise, Nomi ist wieder hier.
Ja, schön, dass ich endlich aus der staubischen Schublade raus durfte und wieder mal hier sein darf.
Schön, dass du es aufgekriegt hast und mal wieder hergekommen bist.
Ja, Frühjahrsputz gemacht und ja, freue mich jetzt wieder hier im Garten zu sitzen, wie beim letzten Mal, war ja auch so. Und ja, haben ja eigentlich ein gutes Potpourri zusammengestellt, genau. Aber wir können gleich sagen, aber auch leider keine Kader-News, ne?
Nee,
also nicht wirklich.
Nicht wirklich, wir sprechen so ein bisschen über den Kader und über so 2-3 Gerüchte, aber wie gesagt, es war ja auch die letzten paar Monate halt ruhig gewesen. Ja,
2 Monate Ebbe, also was
genau.
Aaron hat alles rausgeballert schon an
Aaron, News. Genau, alles was er hatte, hat er eigentlich über relativ zeitnah gleich rausgefeuert und jetzt, da sprechen wir aber auch gleich noch drüber, hat es ja auch Gründe, warum der Transfermarkt momentan auch vielleicht ein bisschen schwierig ist, auch für die Eispiraten gerade. Das haben wir noch als Thema auf jeden Fall bei uns jetzt mit in der Folge drin und deswegen gab es jetzt auch die letzten 3 Folgen mal so ein paar andere Podcasts, die ich ganz interessant fand, sozusagen halt mal mit Sebastian Becker und mit Kevin Mark, mit Sebastian Modis. Ja. Die haben mir noch so wirklich ein paar Eindrücke gegeben, was das ganze Thema auch Nachwuchs angeht, haben sie mal ein paar interessante Einblicke gegeben und da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, Lars Amori, jetzt hat es mal wirklich wieder jemand geschafft, ja, aus den Grimmotschauer Nachwuchs zu uns in den und ein Kader der Eispiraten mal den Sprung in die DEL2. Ich hoffe, er schließt an die Leistungen an, aber da quatschen wir nachher drüber. Und ja, von daher hatten wir ja eigentlich auch gesagt, wir brauchen nicht zu quatschen, wenn es halt nichts weiter gibt. Und ja, deswegen finde ich es gut, dass jetzt Gina mal an der Flasche gerubbelt hat und jetzt bist du wieder Gin da rausgekommen und sitzt mal wieder hier.
Ja, endlich Ausgang gekriegt. Nee, Spaß. Klappt natürlich sonst auch, aber ja. Ja, wir wollen uns mal nicht beschweren über unsere Frauen. Ne?
Nee,
ist ja schön, dass wir hier in deinem Garten sitzen dürfen.
Das, na ja.
Während deine Frau ist kinderfrei drinnen alleine genießt. Ne? Also da könnte man so ja auch andere Dinge anfangen, wenn man endlich mal die Kinder aus dem Haus hat. Aber
genau.
Gut. Man wird ja auch älter, ne?
Man wird auch älter, genau. Und man hat ja auch schon 2 Mäuse. Also da muss nicht noch mehr nachkommen. Also da ist alles so in Ordnung, so wie es jetzt ist. Aber ja, die sind jetzt gerade mit der Oma im Urlaub. Und das ist halt auch mal ganz schön. Nomi, wenn wir jetzt überlegen, wir fangen mit den aktuellen Nachrichten halt an. Und da wird es auch schon den ersten schönen oder die erste schöne Auseinandersetzung zwischen uns beiden geben, denn wir wollen über das Trikotdesign reden. Aaron hat es ja auch schon auf allen eigentlich Social-Media-Kanälen so angeteasert, dass es halt wirklich die Community oder das Fanlager auch spaltet, nennen wir es mal so, weil das Trikot, ja, auf der einen Seite, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede erstmal von meiner Wahrnehmung her, ich finde es cool, das schließt an das an, was wir letztes Jahr schon hatten, das Retro-Design mit dem Weiß und mit den roten Sternen und das hat so, oder war so ein bisschen angelehnt an die 90er Jahre. Ich fand das eine coole Idee. Jetzt haben wir noch so ein bisschen diesen Blau-Grau-Schimmer reingebracht und fand das, wenn ich ehrlich bin, nicht ansatzweise angelehnt, was jetzt einige ja geschrieben haben, so an Dresden angelehnt oder sonst irgendwas. Mich hat es eher so ein bisschen vielleicht so an zerkratztes Eis erinnert, so ein bisschen dieses Graue, dieses, weil das Original-Eis, wenn ich hier auf dem Hofteich im Winter Eishockey spielen gehe, wenn er denn zugefroren ist, dann sieht das fast genauso aus, wie halt dieses Farbdesign halt von dem Trikot, so ein bisschen wirklich so tiefblau, ein bisschen zerkratzt, wenn du 5-mal drüber gefahren bist. Von daher hat es mich eher so ein bisschen wirklich an dieses staubige, zerkratzte Oldschool-Pond-Hockey-Eis so ein bisschen erinnert. Und dann kombiniert mit unserem Retro-Design und von daher fand ich das irgendwie dann doch ganz cool. Bin auch natürlich, und das ist glaube ich Aaron auch, nicht verschlossen, wenn jetzt das halt überhaupt, die Leute halt überhaupt nicht gut finden, weil Bad News or Good News, also Hauptsache du bist im Gespräch irgendwie.
Ja,
Nomi, jetzt noch zu, feuerfrei.
Es gibt natürlich immer 2 Meinungen. Einmal die Leute, die Ahnung haben und dann halt die Leute, die noch das Trikot gut finden. Touché. Nee, ja, der Aaron hat es mir ja vorab schon mal geschickt gehabt, sozusagen zum Meinung abholen. Und ja, also ich war da jetzt nicht, dass ich jetzt sage, der übelste Hassgegner, sondern habe halt einfach gesagt, finde es jetzt nicht so stimmig. Also A, mit diesem Blau, Blau-Weiß, Silber, wie auch immer man das nennen will, finde ich halt fragwürdig, weil es halt da auch keine wirkliche Verbindung zu, zur Geschichte gibt, dass man sagt, okay, man hat hier mal noch irgendwas aufgegriffen, dass es da vielleicht mal in der, ein ähnliches Trikot oder so gab. Bei den Landshut Cannibals, das hat ich dir ja auch gesagt, da, da kenne ich die alten Trikots noch, die haben ja eigentlich auch die Vereinsfarben rot-weiß, damals hatten die aber auch so blaue Trikots mit dem Kannibale drauf, paar rote Streifen und da hätte ich das jetzt eher verortet. Und dann hatte ich ihm halt auch geschrieben, aber das ist ja auch ein persönliches Empfinden, wo ich halt sage, okay, dieser ganze Retro-Zug, ob da nicht langsam halt auch mal abgefahren ist. Also ich meine, Retro-Sachen an sich finde ich auch gut und an sich nicht schlimm, aber ja, 5 Sterne auf dem Trikot, mal mit Paint gezogen, mal blöd gesagt, ob das jetzt gleich Retro ist, das sei mal dahingestellt. Also ist auf jeden Fall was, wo man sagt, okay, da scheiden sich die Geister dran, bei den ja, moderneren Medien, Instagram und Facebook, obwohl Facebook ja auch schon eher
ein Auslaufmodell ist. Die ältere Generation ist.
Ja, sag ich mal, da hat er ja relativ viel gutes Feedback bekommen. Wenn man ins EDC-Forum geschaut hat, dann war es dann doch etwas negativer oder beziehungsweise gab es da mal eher negative Meldungen. An sich wird über der Kasse abgerechnet, ob es gekauft wird. Aber ich muss halt sagen, es ist ja bei uns eh schon so, dass wir sehr viele Sondertrikots haben, die natürlich auch schon die wildesten Farbentwürfe hatten. Also auch jetzt diese Trikots gerade zum Veteranentag sind natürlich passend, aber ja, ist halt auch so, wo ich sage, es wäre halt schön, wenn der Sahnpark nicht irgendwann aussieht wie bei, ja, keine Ahnung, FIFA 2009, wo du so ein buntes Stadion hast, wo die ganzen Männel da sitzen, sondern dass man halt auch noch erkennt, dass die Vereinsfarben rot und weiß sind und man da natürlich ja, ein Hauptaugenmerk drauf legt. Und ich glaube, das ist einfach auch nicht ausgeschöpft und ich glaube, da kann man viel Cooles machen. Gerade auch vielleicht, wenn man sagt, okay, ich will mal so ein altes Trikot mal komplett wieder nachstellen. Gab es ja damals auch schon mit diesen Red White Stars, was er gemacht hat.
Ja, das meinte ich ja vorhin, genau.
Aber am Ende, er kann sich eigentlich auch mal frei austoben. Man hätte auch die Fans theoretisch mit einbeziehen können, wo du sagst, okay, das Warm-Up-Trikot, da ist man ja ein bisschen freier in der Gestaltung, wo man sich da vielleicht Anreize holt. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Am Ende, mein Gott, es ist das Warm-Up-Trikot. Wir werden es überleben, selbst wenn es vielleicht da ein bisschen jetzt in die Richtung mal geht. Aber muss sagen, nach diesen Let's Get Crazy-Trikots.
Das war immer komplett raus aus der
Schiene. Ist das für mich so, wo ich sage, das ist schon, ja, ist zweitschlimmste gefühlt.
Also fandst du die Let's Get Crazy-Dinger auch nicht gut?
Nee.
Okay.
Also das, ja, weil das war auch so ein komischer 80er-Jahre-Hype, der da gefühlt mal ein Jahr war, wo sie alle mal wieder ein bisschen bunter die Jogginganzüge auch getragen haben oder so.
Ja.
Das ist halt schnell verpufft, beziehungsweise das ist vielleicht mal cool, wenn du das bei einer Aktion einmalig mit einbringst, aber ich glaube, das hat man dann auch gemerkt, weil dann gab es ja einen Schal, dann gab es ein T-Shirt, dann gab es Mützen. Kinder, die hatten die Mützen auf, das habe ich gesehen, dass viele kleine Kinder so ein bisschen die bunten Mützen anhatten, aber das war, glaube ich, einfach too much, um wirklich auch die breite Masse abzuholen und wo man sagt, okay, damit kann ich mich jetzt dann doch nicht zwingend identifizieren.
Vielleicht sollte man mal, Achtung Aaron, Idee vom Stevie, mal bei dem Warm-Up-Trikot wirklich in die Richtung gehen, dass man sagt, man macht was. Also ich finde das trotzdem immer noch gut, was wir jetzt hier haben. Also das ist jetzt nur eine Idee vielleicht fürs nächste Jahr schon. Weil ich bin ja wirklich auf dem Trichter, ich finde ja die Trikots wirklich aus Übersee halt mega geil. Also wirklich dieses Schlichte, ohne Werbung. Gut, die haben vielleicht irgendwo mal Adidas draufstehen und vielleicht, ich glaube, ein Sponsor ist momentan, glaube ich, noch NHL erlaubt. Irgendwas haben die jetzt auch drauf, aber das ist maximal, also wenn dann einer, wenn überhaupt. Und ansonsten haben die ja wirklich eigentlich nur Logo, Rückennummer, Name. Mehr ist da ja nicht. Und vielleicht könnte man sich ja eher wirklich mal so an die Nummer erinnern, wie ich selbst vor 2 oder 3 Jahren gemacht hat, wo die in die Playdowns gekommen sind und die haben die Playdowns-Trikots gemacht, wo nur die waren komplett weiß, die Trikots, und es standen rot, ganz schräg drüber, ja. VER einfach nur drauf. Und mehr hatten die nicht.
Ja.
Das war wirklich so, wo die Sponsoren alle gesagt haben, nee, wir verzichten und nur macht ein geiles Playdown-Trikot, ohne alles, ohne Schnörkel, schön geil Retro. Und die hatten nur VER drauf diesen Bund, also hier diesen...
Ja, geschnürte, also mit den Schnürsenkeln. Genau,
den geschnürten Kragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sah mega geil aus. Also wenn ich ein neutraler Fan wäre und selbst nicht selbst wäre, wäre das ein Trikot gewesen, was ich mir gekauft hätte. Also ich fand das einfach richtig cool. Und da könnte man sich ja auch in die Richtung austoben. Das heißt, man macht halt wirklich mal ein Aufwärmtrikot, was man wirklich an Amerika anlehnt, wo man sagt, pass auf, da gibt es kein Logo, kein Nix, sondern man macht vielleicht einfach nur wirklich ETC und hinten vielleicht einen Schriftzug Eispiraten, minimalistisch geil, und sagt, und dann halt einfach nur die Rückennummer. Könnte man theoretisch auch mal machen.
Ja, Idee. Also es gibt ja echt viele coole und verrückte Möglichkeiten. Es gab schon Vereine, Kaufbeuren Düsseldorf, die haben zum Beispiel solche Fankutten, also solche Jeanswesten als Warmlauf-Trikots gehabt, wo, sag ich mal, von den Fanclubs dann solche Pins drauf waren mit ihren Logos. Das fand ich zum Beispiel übelst cool. Aber wenn man sich zum Beispiel auch daran erinnert, nächster Hinweis, Aaron, ganz früher die Trikots, die Eishockeyspieler, die hatten ja keine Trikots an, sondern es waren ja eher alles genähte Pullover oder gestrickte Pullover.
Oder sowas,
wenn
auch
man
geil.
So einen Strick, kann ich mir auch geil vorstellen, also ein einfaches, wo du sagst, das hat so eine Strickoptik, und dann gibt es ja halt dieses berühmte Bild, was ja auch an den Fressenständen ist, mit EHC Grimmitschau, wo die Spieler das drauf haben, da ist halt ein EHC, das kannst du doch mit ETC machen. Also mein erstes Trikot war damals auch, hat meine Oma gestrickt, Jonas Eriksson, ging mir damals gefühlt bis zum Knöchel.
Geil.
Also das ist auch so eine Kindheitserinnerung. Also ich glaube, es gibt schon viel Offenes, und dann ist für mich sowas eher oldschool als jetzt vier Sterne oder verrückte Dreiecke oder wie man es nennen will. Wie gesagt, es ist auch, glaube ich, immer schwierig für einen Aaron natürlich, sich erstmal die Gedanken zu machen, was kann ich immer wieder Neues einbringen in Trikots. Ich sag mal, da kann er sich halt viel austoben. Bei den Saisontrikots ist es schon immer ein bisschen schwieriger. Er gibt sich da echt viel Mühe, muss man sagen. Sicherlich da auch sehr engagiert, auch wenn wir regelmäßig bei der Liga-Wertung abkacken. Liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass wir immer so viele Sponsoren auch drauf haben.
Ich wollte es gerade sagen. Also ich habe jetzt das Layout auch wieder gesehen, hat er mir geschickt, jetzt vorgestern, glaube ich, von den neuen Saisontrikots, Rot und Weiß.
Genau.
Das kann man nämlich schon mal verraten. Also das wird es werden wieder. Heimtrikot Rot, Auswärtstrikot Weiß. Sind wieder viele kleine Details dabei. Das finde ich, das macht der Aaron immer schön im Rahmen. Und jetzt kommen wir genau zu dieser Saisonwertung, im Rahmen seiner Möglichkeiten, denn jeder Sponsor will sich ja auch irgendwo halt wiederfinden auf dem Trikot.
Und das auch noch mit seiner Firmenfarbe das, oder so, ne?
Danke, also, ich wollte gerade genau das sagen, auch nämlich genau in seiner Firmenfarbe, und da ist es halt immer ein bisschen schwierig, nur dieses Rot und Weiß mal stringent einzuhalten, weil wenn dann die Leute weniger sagen würden, pass auf, ich will aber unbedingt, dass er jetzt in Blau und Gelb mit ist oder dass das jetzt in Schwarz zu schreiben ist oder dass da jetzt in Grün mit rein muss, da sieht es halt dann aus wie so eine wirklich so wie so eine vorne Lütfasssäule. Wenn du jetzt wirklich sagst, als Sponsor, pass auf, mir ist es doch egal, schreib doch das so und so oder mach doch das jetzt mal auch in Rot und Weiß, das Logo sieht vielleicht auch mal ganz geil aus, hättest du ja vielleicht noch mehr Möglichkeiten. Aber das, was Aaron jetzt gemacht hat, finde ich, sieht auch wieder sehr, sehr gut aus. Ich glaube, Aaron hat den Maßstab mit den Trikots, die er zu dem Klingenthal-Spiel gemacht hat, so hoch gesetzt, dass du da selten rankommst. Also ich habe mit Aaron die Woche telefoniert, weil er mir die Dinger geschickt hat, die Layouts. Und ich war gerade bei mir im Schuppen.
Ich habe die auch schon gesehen, aber mich ruft doch nicht mehr an, deswegen.
Also nee, wir haben telefoniert, weil ich wissen wollte, ob es jetzt vielleicht auch was Neues gibt noch für morgen, für Freitag. Weil nicht, dass wir den Podcast machen und dann haut er irgendeinen Spieler raus oder sowas. Ja. Also ich wollte schon, dass wir da up to date sind. Und ich war da halt gerade im Schuppen gestanden und habe dann halt genau, wo er mir das Layout geschickt hat, auf das Trikot geschaut vom Klingenthal-Spiel. Weil das bei mir im Schuppen hängt. Und habe halt auch gesagt, Aaron, das sieht gut aus, aber du hast halt einfach, du bist halt begrenzt oder limitiert in deinen kreativen Möglichkeiten im Endeffekt. Was er im Warm-Up-Trikot nicht ist. Deswegen, no offense, das gefällt mir sehr, sehr gut, aber es gibt ja noch ein paar Ideen, die man noch weiter spinnen könnte fürs nächste Jahr. Da haben wir jetzt gerade ja schon ein paar Punkte gesagt. Aber das Spieltrikot für jetzt, finde ich, sieht wieder sehr gut aus. Mir gefällt prinzipiell das weiße Auswärtstrikot gefühlt immer besser wie das Heimtrikot. Keine Ahnung warum, aber ich finde das Weiß immer irgendwie edel. Von daher gefällt mir das auch wieder sehr gut. Auch den kleinen Kniff können wir schon so verraten, was in den Rückennummern mit reingebaut wurde vom Aaron. Finde ich auch sehr gut. Da hat er sich auch wieder was überlegt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Auch die Bindung zum Stammverein ist wieder da. Zur Stadt ist auf jeden Fall da. Zur Tradition ist da. Wie gesagt, wir fahren ja auch 100 Jahre Eishockey in Grimmitschau. Also von daher, ich denke, da hat er wieder wirklich was Gutes kreiert.
Also komme nicht ganz, glaube ich, ran an das vom letzten Jahr, weil das fand ich schon richtig geil.
Das war mit dieser Silhouette und
mit der Tuchfabrik. Ja, genau, also das war wirklich schon ein Statement, das Trikot, das muss man so sagen. Wo ich sage, das Trikot muss man nicht mal tragen, das kannst du eigentlich auch im Bilderrahmen hängen, mhm, und wirklich so an der Wand. War richtig, richtig cool. Aber kommt auf jeden Fall gleich danach. Ja, also Aaron, no offense. Und die Rückmeldungen bei Instagram und Facebook geben ihm ja recht. Ich hoffe, dass es dementsprechend natürlich auch ein bisschen klingelt in der Kasse.
Dass muss auch gekauft werden.
Genau, dass sich die Mühe am Ende auch lohnt. Weil, ich sag mal, Buschi, der lässt ja auch immer viel geschehen. Aber ich denke, da freut sich, wenn dann irgendwo das Feedback dann auch finanziell so da ist, wo man sagt, okay, Aaron, du darfst mal nächstes Jahr das nochmal machen.
Deswegen hat er da wirklich freie Hand. Das Vertrauen kriegt ja der Aaron immer noch, zahlt es ja eigentlich halt auch zurück. Was gibt's sonst Aktuelles? Eigentlich eher Spielerverabschiedungen, die wir zu besprechen haben. Da kam jetzt, wenn wir jetzt von der Chronologie hergehen, zuallererst Alexander Schmidt verlässt uns jetzt nach 3 Jahren. Also ist eigentlich schon krass, der Typ ist 23 und verlässt uns. Mhm. Nach 3 Jahren, da kannst du mal sehen, wie jung,
ja,
Schmidt eigentlich zu uns gekommen
ist. Hat auch gar nicht so auf dem Schirm, dass er 3 Jahre erst noch da war.
Deswegen 134 Spiele hat er für die Eispiraten. Mhm. Eigene Vorlage. Aber ich fand, dass Schmidt sich nicht so oft leider auszeichnen konnte, wie er es eigentlich hätte verdient. Also das ist jetzt so eigentlich so meine Meinung. Also von daher, ich hätte jetzt auch kein Problem gehabt, wenn es heißt, wir machen mit Alex weiter und er kriegt mehr Eiszeit, weil ich hätte es ihm schon zugetraut und hab's auch noch im Gefühl, dass er eigentlich die zweite Liga am Kreuz hat.
Ja, ich sehe es jetzt, ist bekannt, wo er hingeht?
Nee, noch gar nicht.
Also ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn er so den Schritt macht, kann er ja auch sagen, okay, ich trete vielleicht mal einen Gang zurück, vielleicht Oberliga, um das einfach auch jetzt auch mal die Spielzeit zu bekommen. Ich habe es noch so ein bisschen im Kopf, Jussi hat ja mal gesagt gehabt, bei den ganzen jungen Spielern, wo es darum ging, dass es nicht nur darum geht, dass die natürlich da sind, sondern er will ja auch sehen, dass sie sich aufdrängen und in den Vordergrund bringen, dass die besser werden wollen. Und ja, da weiß ich nicht, er ist halt jetzt so, wenn man ihn mitgekriegt hat, schon eine sehr ruhige Persönlichkeit, da weiß ich jetzt nicht, ob er da vielleicht auch einfach zu ruhig war oder zu viel, dass auch diese Rolle angenommen hat, wo vielleicht gar nicht so der Biss und Wille da dahinter war, zwingend mehr zu zeigen. So hat ich es zwischen Zeilen gelesen bei Jussi damals. Und dann ist ja am Ende die Frage, ist es jetzt beiderseitig das Einvernehmen oder hätte er gerne noch drangehangen und wir haben Schluss gemacht oder er sagt, nee, pass auf, ich gehe in die Oberliga.
Will mehr Eiszeit haben, was auch immer.
Genau, das steht dann natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Ja, ich denke aber trotz allem ist es eine Position und gerade mit Finn Fuchs haben wir ja trotzdem einen auf dem U24-Sektor.
Nee, der ist schon 24.
Achso, ne, siehst du, habe ich wieder Quatsch erzählt. Dann weiß ich gar nicht, wer ist jetzt dann, wer für die Reihe jetzt dann auf, für ihn die Position?
Da haben wir noch gar niemanden in der Verteidigung.
Haben wir noch einen frei, einen Jungschen.
Ja.
Genau.
Nee! Hier, Leon Schulz. Leon 22, Schulz. Er hat auch nur Tryout-Vertrag, also müssen wir halt gucken, ob es was wird.
Ob er sich beweist,
wäre dann derjenige, der wahrscheinlich dann die U23-Stelle ausfüllt.
Ja, ich sag mal, ich glaube, das ist aber am Ende wie bei so einem Lars Hamori oder sowas. Also du musst, ich glaube, bei den Jungen, da kannst du auch immer mal trotz allem durchtauschen und gucken, ob vielleicht dann doch mal der eine Diamant dabei ist, wo du gleich merkst, bumm, der fügt sich ein. Das Glück hatten wir selten in Grimmitschau. Aber wenn du jetzt sagst, er ist jetzt schon 3 Jahre da, Jussi ist 3 Jahre Trainer und hat, oder ist,
ja,
also 3 Jahre mit ihm schon Trainer nebenbei.
Ach so, ja.
Also er sollte ja am Ende wissen, was er kann und was nicht und was er vielleicht auch möchte. Und von daher, ja, das ist dann so eine Entscheidung, wo ich sage, wenn der Trainer sagt, nee, wir können die Stelle neu besetzen und ich plane ohne ihn, dann, ja, soll es so sein.
Dann ist es so.
Alles Gute trotzdem.
Auf jeden Fall. Also ich denke, Alex wird da sein Ding machen, weil er ja auch charakterlich eigentlich ein Top-Typ ist. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Also ich glaube, der ist ruhig gewesen, aber gerade auch durch das, was der Aaron ja immer gerne mal macht, so seine
Frage zum Donnerstag.
Ja, Frage zum, was auch immer, Frage der Woche. So ist. Da war ja immer auch mit dabei und hast ja schon gemerkt, er ist schon eigentlich ein cooler Typ. Deswegen so menschlich ist es wieder so ein Abgang, der eigentlich schade ist. Aber ich denke, qualitativ mussten halt einfach setzen und ich denke, das kriegst du halt auch hin. Dadurch ist, ich glaube, da ist auch die, die Masse an jungen Spielern ist, glaube ich, schon einfach da, die danach rutscht.
Und ich denke, mit 23, 24 logischerweise muss dann irgendwo schon auch eine Richtung eingeschlagen sein, wo man weiß, okay, da kommt vielleicht auch mehr als eine Vorlage dann raus. Natürlich, da kann ja auch ein Stay-at-Home-Verteidiger sein. Ne? Aber ich glaube, das ist wirklich so dieses 2-3 Jahre gucken und dann muss man einfach sagen, okay, nächster ran für 2-3 Jahre, wie es jetzt bei Hamori am Ende ist, wo du sagst, 3-Jahres-Vertrag, geile Sache. Inwiefern oder wie viel er bei uns spielt, das wird man alles sehen. Aber du hast auf jeden Fall erstmal einen da, den du über 3 Jahre beobachten kannst, den du überall hinschicken kannst, wo du denkst, dass es ihm gut tut. Und dann kann man da nur hoffen, dass da natürlich dann draus was entsteht und wächst.
Ja, und bleiben wir direkt mal bei Lars, bevor wir auf die nächsten Abgänge noch kommen. Lars war der Zugang, der jetzt die letzte Woche rauskam oder veröffentlicht wurde, sagen wir es mal so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es gut oder ich finde es immer noch gut, weil Lars hat letztes Jahr auch wirklich mit dieser schwierigen Saison, die wir wieder halt hatten und auch mit diesen Verletzten, und das will ich nicht alles wieder durchkauen, aber trotzdem, wenn Lars auf dem Eis stand, ich habe mir manchmal gewünscht, lass den mehr spielen wie einen Siggi zum Beispiel, weil der hat gefühlt mehr Spielfreude, mehr Engagement, der hatte mehr gefühlt, mehr Bock auf das Spiel.
Natürlich, ja.
Und da habe ich mir gedacht, lass den Junge von der Leine, der ist tough, der hat Bock, sich zu battlen, auch mit den reiferen Spielern, der hat auch die Körperlichkeit gehabt. Ich glaube, der hat trotzdem auch, der bringt ein bisschen was mit auf dem Eis. Also der ist jetzt wirklich auch, glaube ich, kein Schmalhans, so von meinem Empfinden her. Und ja, da war so ein bisschen giftig. Meistens, wie gesagt, bin ich immer gerne gritty. Mir hat der Typ einfach wirklich einfach Spaß gemacht. Und dieses Junge und ich renne jetzt los und knall mir auch eben gegen die Bande und bin vielleicht auch mal ein bisschen eklig. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt dieser 3-Jahres-Vertrag, den er jetzt hat, dass das nicht zu viel Druck auf ihn ist, sondern dass er trotzdem weiterhin unbefreit so spielen kann, weißt du?
Ist ja eigentlich, also ich will Druckwerk, glaube ich, eher, wenn du sagst, du hast 1 Jahr, um dich zu beweisen, bei 3 Jahren kommt es wahrscheinlich eher auf die konstante Leistung an, als jetzt 1 Jahr Überstarter zu sein. Und wenn es vielleicht das erste Jahr nicht klappt, hast du immer noch 2 Jahre dran. Aber ja, dass er natürlich dadurch, dass er ja auch hier vom Standort ist, für den Verein auch brennt, ich glaube, das hat man gesehen. Und ja, ich kann da einfach nur den Rat geben, immer giftig sein, immer wollen, immer mehr wollen. Und ja, natürlich wird er jetzt sicherlich sich erstmal an alles gewöhnen müssen und vielleicht geht es auch erstmal in der Oberliga oder wie auch immer.
Ne? Aber genau das hoffe ich nicht. Ich will, dass das ein Typ ist, der auch mal in der zweiten oder dritten Reihe einfach mal reingeschmissen wird, so wie es andere Vereine auch machen. Lass den Typen sich einfach mal zeigen und dann kannst du halt schauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte gerade eben sagen, ich hoffe, er versauert dich in der vierten Reihe. Jetzt sagst du, vielleicht ist dein Weg in der Oberliga. Nee, gerade eben bitte nicht irgendwo nach Halle oder nach Leipzig schicken, sondern lass den Typen in Krimmetschau und knall den rein, hardcore, in die dritte Reihe, von mir aus neben Chevy und neben wen auch immer, hau den mit hin und lass den wirklich seine Spielfreude zeigen, lass den nochmal neben wirklich einen gestandenen Spieler, der dir vielleicht mal einen Rücken frei hält, lass den da mal ein bisschen aufblühen. Das ist jetzt meine Hoffnung.
Ja, ich glaube, man muss halt gucken, dass man die nicht zu schnell verbrennt, gerade in dem Männerbereich.
Aber er soll ja Fehler machen, er muss Fehler machen.
Nee, es geht nicht ums Fehler machen, sondern um den Männerbereich, dass man sich auch erstmal daran gewöhnt. Also der wird ja die ganze Vorbereitung mitmachen, der wird die Trainings mitmachen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man sagt, okay, du gehst vielleicht jetzt nach Halle, ist ja jetzt der Kooperationspartner, ne? Was ich erstmal positiv finde, wo ich sage, okay, dass er sich da noch ein bisschen dran gewöhnen kann, einfach um vielleicht auch da die Chance zu haben, 5 oder 10 Minuten Eiszeit zu kriegen. Ja, die kannst du vielleicht auch bei uns haben, nur es ist ja, wie es immer ist, man ist ja auch irgendwie verdammt zu punkten. Wenn wir vorne mitspielen und alles ist easy, ja, dann kann Jussi auch sagen, ich gebe dem mehr Zeit, stehen wir hinten drinnen auf den letzten 2, 3 Plätzen, dann wirst du halt nicht sagen, okay, ich haue jetzt in Lars Hamori rein, auch wenn du dann wieder sagst, ja, aber der wirft sich vielleicht rein, aber so wird der Jussi nicht denken. Also am Ende, glaube ich, kommt es drauf an.
Aber ich mache halt mal eben genau eben so einen Spieler das Play, was du von den erfahrenen, verkauften Spielern halt nicht erwartest.
Ja, das ist halt Glaskugel, weiß man halt nicht.
Ja, ne? Ja, aber ich habe mich jetzt mal intensiv mit Halle beschäftigt, weil ich auch viele Arbeitskollegen habe aus Halle und die auch alle Eishockey-Fans sind. Und ich kann dir eins sagen, ihre Kaderplanung, die sind jetzt nicht zwingend angewiesen auf Spieler von uns. Also ich muss ganz ehrlich sein, ihre ersten 10 Stürmer, die die haben, das sind alles Top-Spieler, wo du sagst, die könnten nur dritte Reihe in der zweiten Liga spielen. Und wenn du dann den 19-jährigen Lars Amori hochschickst, der wird nicht wie ein Justin Büsing dort in zweite Reihe spielen, wie bei uns Justin.
Ja.
So, also von daher bin ich manchmal vielleicht davon mehr überzeugt, sagen, lass den jungen Spieler hier bei uns, gib den die Einsatzzeit, vielleicht auch bei uns in der dritten Reihe, da kann er mehr wachsen, wie in der dritten Reihe in der Oberliga.
Oder hat er, in der vierten hat er aber Reihe. 3 Jahre Zeit. Also ich glaube, man und braucht da nichts überstürzen.
Nein, aber muss
von
eine
der
Chance DNL
2 ist es halt schon nochmal ein krasser Sprung. Also
aber
sag mal,
hat ja letztes Jahr gezeigt, dass er die Toughness halt hat, sich durchzusetzen, dass er den Bock hat.
Ja, natürlich. So. Aber ich sag mal, 2 Spiele Bock zu haben, weil man weiß, man muss sich beweisen und 52 plus x Spiele das abzuliefern, das ist dann halt die hohe Kunst, die man haben muss. Ne?
Das
also,
zeigt dann wieder, wie dein eigener Charakter aufgebaut ist wahrscheinlich.
Genau. Na, oder so. Weil man ja auch mal, sag ich mal, wenn du so eine Saison mit hast und vielleicht auch nicht die Eiszeit hast oder merkst, ich kriege ja nur auf den Sack von jedem Gegenspieler, da geht es ja dann auch mal los, wo es im Kopf oben rattert und wo man dann sich selber da auch beruhigen muss. Also da kommt ja noch viel auf ihn hinzu, wo er sicherlich auch mit sich selber dann arbeiten muss, wo er Erfahrung sammeln muss.
Mhm.
Also von daher, ich glaube, das ist ganz tiefschichtig, wo man sagt, okay, das hat nicht nur mit du spielst jetzt dritte Reihe zu tun, sondern auch wie er mit der ganzen Situation umgeht. Wie wird er im Team aufgenommen und angenommen? Wie kommt er mit den anderen jungen Spielern zurecht? Und ich glaube, das ist halt das, was ganz wichtig ist, dass er sich da wirklich so ein bisschen aufdrängt und immer zeigt, hey, ich bin da. Und selbst wenn ich vielleicht nur vierte Reihe bin und auf der Bank, aber halt so ein klein bisschen wie der Willi Rudert. Ne? Also der hat ja auch seine Rolle gehabt, aber der war egal wie immer da, war immer in der Kabine auch aktiv und jeder Spieler hat ihn gemocht. Und ich glaube, irgendwie so dieses Präsentsein, auch wenn man es nicht zwingt auf dem Eis, ist es schon auch ganz wichtig.
Und
dann hat er alle Chancen, sich innerhalb von 3 Jahren zu zeigen. Und ich glaube, Jussi würde nie sagen, gib ihm einen 3-Jahres-Vertrag, wenn er nicht irgendwas in ihm auch sieht.
Das ist ein guter Punkt. Und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du gerade die Kabine angesprochen hast, das ist ja auch was, was Ronny ja auch sehr wichtig ist, dass die Kabine ja auch intakt ist. Also da wird es, denke ich mal, auch gerade den jungen Spielern auch schon leicht gemacht, wirklich sich gut zu integrieren. Also ich glaube, wir hatten gefühlt in den letzten 7 Jahren, vielleicht würde ich jetzt mal so kurzfristig zurückgedacht, nie gefühlt so eine Arschlochkabine. Also ich glaube, wir hatten immer, also...
War der Taylor Grown schon da?
Der war da, ja.
Der ist ja jetzt wieder nach Weiden gewechselt, ne?
Der ist jetzt nach Weiden. Das ist halt genau das, was mich eben wundert, was halt Weiden für Sachen macht. Die haben ja auch Jordan Knackstedt geholt.
Mhm. Ein Jahr gar nicht gespielt, außer
der Playoffs. Beim Knackstedt weißt du aber wenigstens, der hat die zweite Liga schon sehr geprägt. Mit
und er hat einen hohen Eishockey-IQ.
Genau. Bei Taylor Crone war es auch so, ja. Er hat auch das Skillset und alles halt gehabt. War aber auch jemand, der den Sommer hat sein lassen.
Ja.
Und das hat er halt dann auch gerne mal so ein paar Monate noch in die Saison mit reingetragen. Mhm. So, bei Knackstedt wusstest du, der war halt Profi durch und durch. Hast du auch auf dem Eis gesehen, Knackstedt hat ja auch seine ehemaligen Mitspieler gerne halt dann auch mal vermöbelt. Also da hat er ja wirklich, sobald da Krimmelschau aus, selb an und dann gib ihm halt so auf die Art und Weise. Das ist halt das, was Knackstedt halt auch ausgemacht hat, aber bei Knackstedt weißt du, der Typ ist halt ein Hockey-Player. Intelligent ohne Ende, was das Spiel angeht.
Der muss auch nicht mehr jeden Sprint machen, weil
muss auch nicht mehr jeden
Spielverständnis wegmacht.
Ja. Aber du hast vollkommen recht.
Zumindest in der Oberliga.
Der hat erstens die letzten 3 Jahre Oberliga gespielt oder 2 Jahre bei Hannover. Hat das letzte Jahr durch eine Verletzung gar nicht gespielt, nur in den Playoffs. Hat da in 12 Spielen aber trotzdem 20 Punkte gemacht. Mhm. Also er hat das Spiel in der Zeit nicht verlernt. Aber die zweite Liga hat sich auch weiterentwickelt. Und ihn jetzt in Weiden dann vorzustellen als Leistungsträger, genauso Taylor Crone, der die letzten 5 oder 6 Jahre nach uns gefühlt nur Oberliga gespielt hat, bei Ham und was auch immer, was da für Vereine dabei waren, ist schon ein gewisses Risiko. Klar, vor 5 Jahren hättest du gesagt, ey, das sind Top-Deutschkanate, die sie da an Land gezogen haben, aber wie du es gerade eben schon gesagt hast, sie sind halt auch jetzt einfach 5 Jahre älter.
Ja.
Und jetzt musst du halt einfach gucken, was kriegen sie halt aufs Eis. So, es können nicht alles Marius Galzos sein, die mit 41 noch topfit sind und ja dort trotzdem noch ihres Alters willen die DL2-Qualität halt aufs Eis bringen. Bei Mario mache ich mir da keine Gedanken, was das Alter in Weiden angeht. bei Crown und Knack steht halt schon.
Aber bei, sag mal, was bei Mario halt sein kann, wo du sagst, die Umgebung ist jetzt eine andere. Es ist nicht mehr der Homebase, ne, wo man drin ist, sondern es ist jetzt halt trotzdem ein anderes Stadion. Ich weiß jetzt nicht, wie er das alles löst, mit ob er jetzt unten eine Wohnung nimmt und wie auch immer.
Der wird nicht pendeln zwischen Weiden und
Krimitschau. Es ist halt eine Umgewöhnung, ne, wo du sagst, dann hast du vielleicht deine Einraum- oder Zweiraumbude dort irgendwo. Und es ist halt eine neue Umgebung und nicht das Gewohnte hier. Also auch da muss er erstmal funktionieren. Mhm. Und Mario würde ich zumindest schon mal so einschätzen, dass er trotzdem auch ein sehr großer Kopfmensch mit ist. Und ich glaube, der Wohlfühlfaktor da auch eine große Rolle spielt. Körperlich oder athletisch mache ich mir da jetzt bei ihm auch nicht wirklich Gedanken.
Profi durch und durch.
Guck mal, da sind wir vom 19-Jährigen zum 41-Jährigen geworden. Ne?
Naja, so sieht's aus. Ja. Und jetzt gehen wir direkt weiter zu Justin Büsing. Ja. Denn Justin wechselt jetzt fest nach Bittigheim. Ist auch ein logischer Schritt, weil er braucht einfach auch die Spielzeit. Mhm. Er wird da auf jeden Fall auch vorangehen und er ist trotzdem erst, das ist ja das Krasse, das hat auch Aaron ja geschrieben in der Pressemitteilung, der hat ja trotzdem an die 100 Spiele für uns gemacht und das nur als Leihspieler. Er hat sich zu 100% mit Krimitschau auch committed, die ganze Zeit. Also der ist ja hierher gekommen und du hast sofort war auch gefühlt eine Bindung da. Justin, weil also vom Charakter her brauchst du nichts wegdiskutieren. Der ist für seine 23 Jahre, der ist verdammt jung, hat er sich trotzdem super professionell verhalten, war komplett im Verein drin, hat immer alles gegeben und du hast gesehen, wenn er wie im ersten Jahr dauerhaft hier ist und kriegt seine Eiszeit, hat seine vielleicht auch ein, zwei Reihenkollegen, die er dann kennt, liefert er auch ab. Das letzte Jahr war schwierig für ihn, weil er halt hierher gekommen ist, sollte hier spielen, sollte hier vielleicht auch Leistungsträger sein, konnte er einfach nicht erfüllen, weil er einfach eine ganz andere Rolle auch in Bremerhaven hatte. Da hat er auch viel, viel mehr Eiszeit gekriegt. So, und dann kam er hierher und logischerweise wirft das so ein bisschen unter. Ja, der Büsing, guck mal, der bringt ja auch nichts mehr aufs Eis. Ey, der ist 22, 23 gewesen. Kommt hier 500 Kilometer runtergebolzt und soll dann noch ein Leistungsträger sein oder was auch immer. Nee, also für mich ist das jetzt so seine Saison, wo er zeigen kann, wo geht's jetzt hin?
Ja, ich glaube, Bittigheim ist auch der richtige Verein, sag ich mal, wo er sich beweisen kann, ne? Ich verstehe es auch, wenn man sagt, okay, man gibt ihm jetzt nicht zwingend einen Vertrag. Meiner Meinung nach hätte er einfach
Krimmelschau
schon,
ist meinst du?
Ja, meiner Meinung nach hätte er einfach schon letzte Saison mindestens fest, wenn hier unten sein müssen, dieses Hin- und Herwechseln. Klar, Bremerhaven hat sich selber da immer mal ein bisschen beholfen, weil die auch Verletzungsprobleme hatten, aber ich glaube, für ihn wäre es gut gewesen. Er wäre schon schneller einfach in die DL2 rein. Und
hätte das war sein Strohhalm, ne? Das letzte DL-Jahr, er wollte es ja vielleicht zeigen.
Also spielerisch hätte es ihm wahrscheinlich mehr gebracht, schon eher einfach eine Saison hier komplett bei uns dann zu sein, als dieses Hin- und Hergewechsel. Und natürlich, wenn wir noch Verletzungsprobleme haben und da jede Woche eine andere Reihe auf dem Eis steht und er dann immer noch wieder dazu kommt, dass das sich punktemäßig auch nicht widerspiegelt, das ist ja klar. Also da mache ich ihm auch keinen Vorwurf. Deswegen in Bittigheim, glaube ich, ist er gut aufgehoben. Guter Verein, um sich präsentieren und wachsen zu können. Und von daher drücke ich ihm die Daumen, dass er da natürlich sich festigt und seinen Weg dann gehen kann. Und nicht, dass er da noch irgendwie jetzt so eine bescheidene Saison spielt, weil dann könnte ja wirklich auch der Weg schnell dann schon gehen, wo du sagst, okay, kriegst du überhaupt in der zweiten Liga nochmal einen Vertrag oder ist dann schon dieser Schritt, muss ich in der Oberliga, um mich zu präsentieren. Ne?
So will der also, Timo Gamsweg dann.
Ja, dass halt nicht so eine Abwärtsspirale kommt, deswegen drück ich einen Daumen, dass es einfach zeigen kann, weil wie du sagst, menschlich und von der Einstellung her war es ein Top-Spieler, den man immer gerne auch auf dem Eis gesehen hat, der immer gekämpft hat. Und
schon mal einen Lane Fight geliefert.
Genau, also dem nichts zu schade war. Ja.
Der dritte Abgang, der jetzt verkündet wurde, an dem hat Ronny, glaube ich, lange dran festgehalten, hat lange gehofft, dass es was wird, weil er, und das hat mir Aaron jetzt letzte Woche nochmal wirklich bestätigt, war wirklich auch Ronnys Wunschspieler. Also Ben Kobe sollte wirklich unbedingt in Krimmelschau bleiben. Ich glaube, das sind auch die Eispiraten an die Schmerzgrenze gegangen. Ich denke, Ronny, wie gesagt, hätte auch mit Jussi zusammen ihn gerne hier gesehen. Die hatten schon so gehofft, dass er wirklich, wir haben es ja auch gesagt, von der Spielanlage her, wenn Kobe auf dem Eis war, der hat komplett, das sah aus wie Corey Macken, 2.0 im Endeffekt. Also das hat wirklich so dieselbe Spielanlage, diese schnelle, flinke Fußübersetzung auf dem Eis.
Nur, dass er noch das Tor ein bisschen mitgetroffen
hat. Ja, genau, im Drittel drehen und alles. Aber im Endeffekt war es halt einfach zu teuer. Zu viel, zu teuer. Dann kam halt Nottingham Und anscheinend wird in der britischen Liga mehr bezahlt wie in der DEL2. Mhm. Da kannst du halt einfach nicht mal mithalten und dann musst du halt einfach sagen, okay, pass auf, dann bringt auch alles Hoffen und Zeit geben nichts. Dann müssen sich die Wege,
muss man dann sagen.
Genau, müssen sich die Wege halt trennen.
Wäre auf jeden Fall eine Verlängerung gewesen, wo man erstmal sagen kann, okay, man weiß grob, was man schon mal kriegt, was natürlich von Vorteil ist.
Ja.
Aber wie du es halt sagst, man muss seine finanziellen Mittel einfach im Auge behalten. Und man hat, denke ich, ja jetzt auch mit Adams sich einen Spieler wiedergeholt aus dieser Liga. Also was wir halt auch schon mal hatten, man weiß grob, auf was man sich einstellen kann, wenn man einen Spieler von dort holt. Ja, und von daher glaube ich nicht zu lange nachtrauern. Bringt nichts, immer irgendwelchen Spielern dann vielleicht hinterher zu weinen, die werden deswegen nicht zurückkommen oder ne, man muss das irgendwie dann nehmen, wie es ist. Und dann kann man ja, sag ich mal, schon in die Thematik dann einsteigen, wo man sagt, okay, und jetzt musst du halt den Spielermarkt beobachten in Übersee oder gegebenenfalls vielleicht, falls in Europa noch was frei ist. Und das ist ja auch gerade gar nicht so einfach. Ne? Und von daher muss man halt schauen, was ist in dem finanziellen Rahmen, wo gehe ich mein Risiko ein und sage, okay, von den zwei Importstellen, die ich habe, muss halt einer so ein bisschen vielleicht eine Überraschung sein, einer gefestigt. Vielleicht kriege ich aber auch, wenn sich jemand verkalkuliert, zwei sehr gute Spieler hier an den Standort. Ja, ist am Ende so eine Sache, wo man immer als Grimmitschauer sagt, es wäre schön, wenn da schnell Ruhe drin wäre, aber wahrscheinlich wird es einfach noch dauern und ja, bis Ende Juli werden wir vielleicht noch nicht mal was wissen. Ja.
Du hast jetzt gerade schon mehrere Brücken geschlagen, dann lass uns direkt da mal reingehen, was, was den Spielermarkt gerade so kompliziert macht. Da habe ich gerade vorhin erst einen Podcast angehört. Der Hockey Analyst, Grüße gehen raus. Das fand ich richtig cool, weil ich das die Woche schon mal von der anderen Quelle gehört hatte. Habe ich dir ja auch schon Anfang der Woche in dem Telefonat also gesagt. Genau, wir haben es eher gewusst.
Nur
genau,
später aufgenommen.
Dass die NHL hat ihren Cap-Hit ja erhöht. Also das ist ja, der Cap-Hit ist das, was der Verein pro Jahr an Spielergehältern ausgeben darf. Das waren, glaube ich, letztes Jahr irgendwas an 96 Millionen oder 98 Millionen in der NHL. Das ist jetzt erhöht worden auf 104 Millionen. Da wird nochmal ordentlich die Gehaltsspirale nach oben gedreht. Die Jungs vom Hockey Analyst haben jetzt sogar gesagt, wir müssen aufpassen, dass das Eishockey nicht wirklich langsam in die Region vorstößt, so unverschämt zu werden wie der Fußball. Das finde ich, gehe ich komplett mit.
Ja.
Also das ist wirklich schon eine krasse Entwicklung. Aber warum reden wir jetzt darüber? Wir sind ja in der DEL2. Das hat ja alles Auswirkungen auch auf den europäischen Markt. Denn wenn die NHL den Cap-Hit erhöht, hat das automatisch auch Auswirkungen auf die AHL. Die hat wiederum ihr Minimum von Spielergehältern, also was der einzelne Spieler verdienen darf im Jahr, erhöht von $52.250 im Jahr auf $56.000 im Jahr.
Das ist das Mindestgehalt.
Das ist das Mindestgehalt, also nicht mal das, was es maximal ist, sondern das ist das, was die mindestens verdienen müssen, um in der AHL zu spielen. Logischerweise, und jetzt kommen wir nämlich zu dem europäischen Markt, Spieler wie Grimmitschau, wie auch teilweise jetzt Augsburg, die haben auch irgendeinen Spieler jetzt geholt, so einen Topscorer aus der East Coast Hockey League, also Vereine, die wirklich auf den amerikanischen Markt immer mal geblickt haben und haben sich da so einen Topscorer geholt aus der dritten Liga aus Amerika, dieser East Coast Hockey League. Die Spieler, die da Topscorer waren, logischerweise, hoffen die jetzt viel, viel mehr auf vielleicht so einen Einstiegsvertrag in der AHL, wo sie diese $56.000 oder $57.000, $58.000 verdienen können. Für die ist das natürlich jetzt viel, viel lukrativer, vielleicht zu warten, um zu hoffen, dass sich das AHL-Fenster aufmacht, bevor sie den Weg nach Europa gehen.
Genau.
Weil das ist ja das, wo wir ja immer Spieler abgegriffen haben, weil es lukrativer war, in Europa zu spielen, weil erstens hast du vielleicht mehr Geld verdient, plus die Gelegenheit, sich über die zweite Liga für die DEL, für die Extraliga, für die Nationalliga in der Schweiz, für die schwedische erste Liga, für die finnische erste Liga, du hast ja dann hier noch viel, viel mehr Möglichkeiten, dich auch ins Schaufenster zu stellen. So, wenn du jetzt natürlich die Gelegenheit hast, einen viel, viel besser dotierten Vertrag in Amerika zu bekommen, dann überlegst du dir dreimal, ob du überhaupt den Weg nach Europa halt gehst. Was ist dann wieder die andere Quintessenz? Die Spieler, die in Europa schon sind, wären natürlich auch teurer.
Weil und die somit, ja, weil die jetzt alle, also jetzt wissen sie ja alle, was sie wieder mehr verlangen können.
Genau. Und das macht es für Vereine wie Grimmitschau, die sowieso ein schmales Portemonnaie irgendwo haben.
Und da wird es sicherlich auch so sein, dass man in der zweiten Liga mehr bezahlt hat als diese 52.000 US-Dollar, um die halt zu locken, wo man sagt, okay, pass auf, wir geben dir 60.000 für die Saison, wo der sagt, ja, okay, das sind ja schon mal 8.000 mehr als dort. Und dadurch, dass sich schon allein das erhöht, ne, muss ich das ja bei uns auch erhöhen. Also es hat halt Auswirkungen. Es wird dafür sorgen, dass halt die ausländischen Topspieler noch teurer werden für alle Vereine am Ende. Ja, dem kannst du ja kaum entgehen, weil du ja irgendwie auch drauf angewiesen bist. Ne?
Ja, genau.
Das ist ja das, wo man sagt, okay, ich kann jetzt das Geld nicht irgendwo anders hinziehen oder sagen, ja, dann müssen es halt die Deutschen richten, das wird kaum funktionieren. Um aber nochmal drauf zu kommen, was sie gesagt haben wegen den Fußballebenen oder dass das in die Sphären geht, natürlich ist es so. Also beim Eishockey könnte man das sicherlich recht gut verlangsamen, aber wenn man auch mal jetzt beim Fußball überlegt oder so, ein Topverdiener damals, ein Günter Netzer, da, für das Geld würdest du halt gar nicht mehr heute ein Spielergefühl kriegen, der spielt vielleicht in der dritten Liga oder so, mal blöd gesagt. Und jetzt sind das Sphären, deswegen ist es eigentlich schön, dass es in den USA, in der NHL diesen Cap gibt, wo man sagt, man geht da nicht drüber und ja, es sind jetzt 20 Millionen, aber ich weiß jetzt nicht, wie die tiefen Bedingungen sind, aber dann kann man nur hoffen, dass sich so lange wie möglich dann auch dran erstmal aufhalten, ne? Und nicht nächstes Jahr, ah okay, komm, lass nochmal 5 Millionen erhöhen.
Naja, aber, das ist ja, aber die Perspektive geht ja leider dahin. Das haben natürlich die in dem Podcast ja auch gesehen, dass die Spirale mit den 104 Millionen für eine Mannschaft ist ja jetzt noch nicht am Ende.
Nee, da ist so. Ja, das und gibt nur noch eine Richtung. Und da ist die Frage, warum sind die Spieler jetzt so viel wert? Warum ist jetzt ein Leon 3?
Ja, der ist seit Jahren der Topscorer mit der
hätten NHL. Vielleicht ja auch 8 Millionen trotzdem gereicht oder so, ne?
Darüber müssen wir ja nicht reden. Das ist wahrscheinlich auch für so einen Profisportler, der eigentlich nur sein Hobby zum Beruf macht, dass da, um auch seine nächsten Generationen auszusorgen, dass da sogar 2 Millionen oder 3 Millionen im Jahr reichen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also, dass da die Spirale seit gefühlt 15 Jahren eigentlich schon zu hoch gedreht wird, das ist ja alles in Ordnung. Weil du musst ja nur mal gucken, ich glaube nicht, dass sich ein Spieler, der hier in Europa spielt, ne? Nehmen wir mal nur die deutschen Spieler, die guten deutschen Spieler verdienen in der DEL pro Saison geschätzt 120 und 200.000 Euro im Jahr. Mal so grob geschätzt.
Also sechsstellig auf jeden Fall.
Ja, ja, locker sechsstellig. Wenn die jetzt nicht gerade jede Woche in München im P1 abhängen, ich glaube, das ist aber sogar schon wieder fast außer Mode, die Kneipe oder die Disco. Aber wenn du jetzt wirklich nicht dein Geld. Wenn du jetzt wirklich nicht immer dein Geld als zum Fenster raus hast und wenn du wirklich ein bisschen smart halt anstellst und du bist auf dem Level 10 Jahre ein guter Profi-Eishockeyspieler, dann kannst du eigentlich, wenn du es gut machst, schon eigentlich aussorgen. Zumindest für dich selber jetzt. Ja. So. Wenn du dann, sag mal, wirklich sagst, okay, pass auf, du drehst die Spirale so hoch, dass ein guter deutscher Spieler 500.000 im Jahr verdient. Da sind jetzt in 10 Jahren auch 5 Millionen. Dann hast du ja noch mehr ausgesorgt. Ja. Also du musst ja immer gucken, du legst das Geld ja vielleicht doch an, das arbeitet ja auch für dich. Das heißt, du musst ja eigentlich sagen, jeder sagt ja, die erste Million ist die schwerste, die andere, das kommt ja dann so eigentlich. Klar, werden die mit viel, viel weniger.
Weil aber auch mehr
weniger
Geld im Umlauf ist. Also
ja,
die Etats steigen ja bei allen Mannschaften auch an. Also das,
aber es macht es ja für die Vereine ja nicht leichter, weil du bist ja trotzdem,
nee, da
das
genau
Geld bringt ja nicht nur der normale Fan rein,
ja,
das bringt ja die Sponsoren rein.
Genau.
Und in dieser wirtschaftlichen Spirale, die wir ja weltweit haben, musst du einfach irgendwann auch mal sagen, ey Freunde, die fetten Jahre sind vorbei. Und die Spirale kann.
Dann hast du da halt die Lachenden, die sagen, ach, wir können aber noch ein bisschen drehen. Also wir können es halt länger aushalten als ihr vielleicht. Ne? Und ich glaube, in der DL2 oder so ist das schon auch eine deutliche Trendbewegung. Man kriegt es halt nur nicht so mit. Ich glaube, jetzt hier bei der NHL ist das halt sehr offen gelegt, mit wie viel darf ein Spieler verdienen, maximal, minimal, und wie viel darf eine Mannschaft aufgeben. Das gibt es ja bei uns in der Liga gar nicht.
Aber findest du das gut, dass es transparent ist, oder findest du das gut, so wie es in Europa ist, dass es keiner weiß?
Nee, ich finde diese Transparenz eigentlich ganz gut, weil jetzt komischerweise ja auch, gerade wenn man jetzt die AHL sieht und weiß, der Mindestverdienst ist geregelt, dann ist das doch eigentlich eine gute, positive Sache, weil wenn ich jetzt mal blöd gesagt in der DL2 sage, man muss ja auch immer sagen, die spielen ja nur 8 Monate oder haben 8 Monate Vertrag, vielleicht 9 Monate. Das heißt, das muss man dann immer ein bisschen ins Verhältnis setzen auf den Jahreslohn, aber man würde jetzt sagen, okay, in der DL2 musst du mindestens 25.000 Euro verdienen, ne, wo man sagt, das ist jetzt...
Ist auch für 12 Monate schon wenig. Also
ja, ne, für auf 8-9 Monate gerechnet. Also, ne,
ja, aber da muss ja die anderen 4 Monate trotzdem noch überbrücken.
Ja, muss man halt zusehen. Ja, ne? So. Früher waren sie dann alle Fitnesscoach so. Oder ja. Haben irgendwas gemacht.
Aber sag, also wenn aber, du wirklich sagst, du machst du auch die 50.000. So.
Ja,
auf 12 Monate runtergebrochen ist es ein Monatseinkommen von 4.000.
Und das soll ein Lars Amori kriegen. Ja, deswegen das Mindeste. Da musst du ja auch an die Jungspieler denken, wo du sagst, okay, was wäre jetzt das Verhältnis? Und da ist wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, ein sehr guter deutscher Spieler kriegt vielleicht, sagen wir mal, 60.000, 70.000 Euro, dann ist, glaube ich, 25 ein gutes Verhältnis. Und nicht
für
40,
den jungen Spieler?
Ja, um auch einen
Frieden. Also du meinst jetzt der Querschnitt?
Ja,
sollte
weil wenn du sagst, ein junger Spieler soll 40.000, 50.000 Euro für 8 Monate kriegen, ja, dann sagt er...
Das ja gut mit den, in Amerika mit den Entry-Level-Verträgen, mit den Einstiegsgehältern, dass das geregelt ist. Du sagst, die Einstiegsgehälter müssen mindestens 25 sein.
Das haben sie aber auch gemacht
aber in der DL2. Aber das Minimale für den Veteran ist halt dann 40.000 oder 45.000 oder 50.
Das gibt es ja in der DL2 auch, wo sie das festgeschrieben haben mit diesen Förderverträgen.
Ich glaube 1,8 brutto war das.
Ja, irgendwie
sowas?
So ein,
ja,
ne? Genau. Also von daher, diese Transparenz finde ich eigentlich ganz gut, weil man dann zumindest auch als Spieler ja weiß, das kriege ich mindestens und überall vor allem. Und das ist ja auch eine Sicherheit für die Spieler. Wird man, glaube ich, nur ganz schwer durchsetzen können, weil es vielleicht der eine Verein, der lockt vielleicht mit einer Zweitarbeitsstelle in Anführungsstrichen bei irgendeinem Sponsor, der irgendwie querschießt,
oder
beim
mit
anderen.
Wohnungen wie bei uns.
Genau,
mit Autos.
Ja, ja, also diese ganzen Gimmicks und wie man das überhaupt gegenüberstellen kann. Das wäre vielleicht mal eine interessante Frage, wenn der Buschi da sitzt, was der da so davon halten würde, wenn es sowas geben würde für die DL2. Aber jetzt auf die große Liga gesehen, wo man sagt, okay, da geht es wirklich um richtig Geld und das wäre ja auch die DL, dann würde ich so eine Transparenz eigentlich ziemlich gut finden. Man tut keinem was Böses, man hilft eigentlich den Spielern, wenn man die Gehaltssumme natürlich so anpasst, dass man davon auch leben kann. Und vor allem jede Mannschaft weiß am Ende, alles klar, jeder backt dieselben Brötchen. Also klar, wenn ich halt für die DL 20 Millionen Euro Etat nur ausgeben darf, dann ist es die Obergrenze, dann wirst du immer noch einen Verein haben wie Straubing, die es vielleicht nur auf 12,8 Millionen schaffen, wenn das überhaupt Summen sind, die so in der Region sind, aber dann gibt es halt Vereine, die können das vielleicht nicht ausfüllen, aber dann ist das ja in Ordnung, aber ich weiß, okay, in München, in Berlin, in Mannheim,
die vielleicht nur 200 Millionen ausgeben könnten, die sind halt begrenzt
die auf wären, die, genau, genau. Die haben, die, da weiß ich, okay, die drei, die haben alle dasselbe Geld, ja. Und da stellen sich halt zwei dummer an, als der andere, der Meister wird. Also, ja. Ist, glaube ich, eigentlich eine ganz coole Sache. Komisch, dass es in den USA so ist, wo man eigentlich denkt, alles höher, weiter, schneller. Ja, aber es kann ja auch sein, dass das schnell in eine andere Richtung geht und vielleicht ausgehebelt wird und dafür dann in Dreiseitel in 5 Jahren 50 Millionen Euro verdient.
Ja, man könnte es halt vielleicht auch clever anstellen, weil im Endeffekt, ich finde das die Gehaltstransparenz finde ich in Amerika gut. Von daher würde ich sagen, du nimmst das von der USA mit, was ich sehr gut finde. Was ich in den USA schlecht finde, was ich bei uns sehr gut finde, ist die durchgehende Ligenzugehörigkeit, dass du wirklich diesen Auf- und Abstieg halt hast. Dass da wirklich, also in den USA gibt es ja keine, auf gut Deutsch, Competition nach unten. Es gibt immer nur, wirst du Meister, bist du gut, bist du schlecht, interessiert kein Schwein, ist halt so.
Und jeder finanziert das Team, finanziert ein Team aus der zweiten Liga und das wiederum in der dritten. Und
genau. Aber wir sind jetzt gefühlt die letzte halbe Stunde irgendwie vom Hölzchen zum Stöckchen gekommen oder wie sagt man das irgendwie so und haben ganz aus den Augen verloren, über was wir eigentlich reden wollten, denn wir wollten auch noch ganz kurz, bevor wir eine kleine Pause machen, weil ich muss Pipi, wir wollten noch über zum Beispiel, was es ja auch für Auswirkungen hat, über Tobi Lindberg sprechen, weil das war eigentlich meine Brücke mit dieser ganzen Ausländerregelung, denn Landshut hat ordentlich verpflichtet, die haben jetzt glaube ich 6 oder 7 Kontingentspieler in ihrem Kader, die haben ich glaube, 2 davon oder einer zumindest, ich glaube, der Goalie war es, hat ein bisschen die Chance auf einen deutschen Pass.
Ja, und Sigmund.
Und ja, Siggi ist ja noch nicht offiziell vorgestellt, aber soll vielleicht ja auch noch kommen, das wäre dann Nummer 8. Den Jonathan Plumb, den die jetzt geholt haben, ist ja noch USA-Kanadier, der hat ja auch schon die Doppelflaggen, soll wohl auch noch eventuell einen deutschen Pass kriegen. Und es gibt ja das Gerücht, dass, das hat man auch schon mal im Podcast gehabt, dass sich Tobi Lindberg nicht so wohl fühlt da in Landshut. Wurde hier auch in Grimmitschau schon mal gerüchtet. Jetzt ist natürlich so, Tobi ist kein günstiger Spieler. Wie würdest du denn jetzt mal wirklich rein hypothetisch, und wir haben es auch nicht belegt und es ist einfach nur ins Blaue reingesprochen, weil er ja schon mal hier wieder im Gespräch gewesen ist. Tobi wurde wohl hier auch angeboten von seinem Agenten. Ich würde es begrüßen, wenn ich jetzt mal ehrlich bin.
Ja, ich würde es insofern begrüßen, wenn danach noch Geld da ist,
ja, um na, klar. Deswegen einen
zweiten Importspieler zu holen, ja, der trotz allem keine Wundertüte wäre. Weil, das, also ich sag mal jetzt, dann die Karte zu sehen, Tobi Lindberg und dann eine Wundertüte zu holen, weiß ich jetzt nicht, ob das dann halt wirklich aufgeht, wo man weiß, dass eigentlich jede Ausländerstelle gebraucht wird.
Und die sitzen muss.
Ja, und die sitzen muss, wo man sagt, ist es das dann wirklich wert, weil ja auch, sag ich mal, so ein Spieler wie Smith, ich meine, klar, und Tobi hat sich, wo Smith viel verletzt war, immer auch reingehauen und alles gegeben. Seitdem sind aber auch dann schon wieder 2 Jahre vergangen. Muss man halt auch gucken, wie kommt er dann zurecht mit allem.
Eine Saison.
Ja, wenn er dann jetzt wieder kommen würde. Ja. Ja. Ja, also man weiß grob, was man hat. Willst du ihm das C auf der Brust geben, damit er nicht so viele Strafen kriegt? Keine Ahnung.
Kann ja die Mannschaft entscheiden und Jussi.
Mit Chevy hat man, glaube ich, auch ein gutes Alpha-Tier schon in der Kabine drin. Also wie kann er sich da so auch wieder reinfinden? Er hatte da, glaube ich, schon in seiner Zeit hier eine gewisse Outstanding-Rolle gehabt oder Standing oder Einstanding gehabt in der Kabine, einfach als Spielertyp. Inwiefern geht das jetzt kompatibel mit dem Rest der Mannschaft? Ja, also ich glaube, grundsätzlich würde man ihn nicht von der Bettkante stoßen, wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu bekommen und dass es dann auch finanziell passt. Aber es sollte halt kein Harakiri sein, wo ich sage, okay, dann hole ich mir halt irgendeinen College-Spieler in der Hoffnung, der funktioniert und dann geht das in die Hose und dann habe ich aber gar kein Geld, um die Stelle adäquat zu besetzen.
Aber es gibt das Gerücht, wer billig kauft zweimal, ne?
Genau, und das wäre ja dann gegebenenfalls der Fall, wenn ich meine zweite Ausländerstelle doof besetze, dann heißt es, ja, wir gucken mal bis Dezember, okay, wir gucken mal bis Februar und dann kaufst du wieder in Vorarlberg ein, die schon wieder Tabellenletzter sind. So, das wäre das Worst Case. Also ich, bei den Ausländerstellen ganz, ganz schwierig. Weiß nicht, ob man immer, müsste man jetzt gucken, wie oft gab es Rückholaktionen, wie oft waren die wirklich erfolgreich.
Also ich kann mich immer noch an Garrett Bambridge erinnern, da wusste ich, dass es mal funktioniert hat. Ich weiß, dass die Grimmelschauer Fans immer gerne so an Rückholaktionen
dran
hängen. Es hat mit Ty Wishart zweimal funktioniert, glaube ich. Beim dritten Mal eher nicht so.
Ja, ich glaube, manche werden immer noch Robbie Sonic wieder zurück.
Ja, oder genau, so. Robbie Sonic. So, na gut, den kriegst du aber mit, selbst der kriegt jetzt seinen deutschen Pass in Ravensburg, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat alles richtig gemacht. Also ist einfach so, Robbie hat sich extrem entwickelt in der zweiten Liga. Ja, Rückholaktion. Ja, bei Tobi muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du den kriegen kannst, wenn er ins Budget reinpasst, würde ich es auf den Versuch ankommen lassen, weil du halt einfach weißt, was du halt bekommst. Da ist eher für mich der Faktor, wie passen die Alpha-Tiere, Schäfrin und Lindberg dann halt zusammen. Wenn das so kommen würde, gehen die in dieselbe Richtung? Kann das ein perfekter Fit sein? Sind die sich aber nicht einig? Dann hast du einen Feuer unter einem gewissen Topf, was du eigentlich, glaube ich, nicht haben willst, weil dann bringt auch nichts, das Feuer auszustellen, weil dann kocht der Topf trotzdem über. Und also das ist halt schwierig. Halt,
also in Landshut hat er sich ja, glaube ich, ganz gut zusammengerissen, aber mir ging es halt ehrlich gesagt, also dieses Geplapper und diese 2-Minuten-Schreiben, mir ging es schon ganz schön
auf den Sack. Aber das hat er ja wirklich zurückgestellt dann irgendwann.
Ja, er war ja dann irgendwann Captain, da ging es nicht mehr so leicht. Da durfte er dann in Schiri die ganze Zeit belabern. Da wurde es ja weniger und Landshut hat das vielleicht dann persönlich auch mal zurückgestellt.
Aber würdest du denn einen Spieler, der in Landshut bei dieser in diesem Top-Sturm mit Trevor Gooch, mit, wie hieß der Finne, den ihr noch hatte, nicht Ero Elo, sondern die hatten ja noch diesen anderen Finne da.
Nee.
Aber wenn du dort einen Spieler hast, der in Landshut in 50 Spielen 30 Tore geschossen hat, könnten wir uns als Grimmitschau, wenn der finanziell reinpassen würde, könnten wir uns das leisten, sagen, nee, Tobi, du passt, glaube ich, charakterlich vielleicht nicht hier rein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn du einen Spieler hast, der 30 Tore im letzten Jahr in der zweiten Liga geschossen hat, dann musst du als Grimmitschau sagen, Tobi, du kennst den Standort, du weißt, was dein Job ist und
ja, deswegen bitte. Natürlich, sportlich spricht da nicht viel dagegen. Also es wenn nur finanziell
und ich glaube, Jussi hatte nicht den schlechtesten Draht zu Tobi. Also, ja.
Also es muss am Ende noch Geld da sein, um auf jeden Fall die zweite Importstelle sinnvoll zu besetzen, weil es bringt nichts.
Die zweite? Die vierte, meinst du dann?
Die zweite freie, meine.
Also ja, von denen, die jetzt noch frei sind.
Genau, weil es bringt nichts, wenn dann dort, wie gesagt, Falschgeld rumläuft. Also das muss man dann einfach abwiegen. Natürlich bringt es gut, wenn du einen Spieler hast, der weiß, wo das Tor steht, der auch mehr Tore macht als Assists. Aber es
ja, das halt, braucht man vielleicht.
Unterm Strich muss es halt irgendwie passen. Ja. Das ist es. Also, ja, vielleicht ist es wirklich das Ruhe bewahren und Zeit haben. Vielleicht kommt er am Ende auch gar nicht und es ist jedes Wort umsonst gewesen, weil er vielleicht sich schon längst entschieden hat, okay, ich bleib doch unten.
Deswegen, ich sage nur, da waren jetzt, bei der Frage waren ja viele Konjunktive dabei.
Also der einzige
Es gibt ein paar Faktoren, wo du sagen würdest, es würde nicht viel dagegen sprechen, sich vielleicht doch mal an den Tisch zu setzen und sagen, pass auf, das ist unser High Limit und wie ist jetzt dein Minimum, wie würdest du denn rangehen? Und
ich denke, der einzige Verein, der uns noch in die Quere kommen könnte, sind die Hannover Scorpions.
Ja, entweder die oder unsere Freunde aus der Landeshauptstadt.
Ja, nee, das würde ich nicht glauben, aber ich glaube, bevor der zu uns kommt, da könnte ich mir noch vorstellen, dass die den holen, weil der Smith spielt ja jetzt auch wieder dort.
Stimmt, ja.
Dass es dann so ein Comeback ist.
Aber gut, wir haben noch einen großen Posten offen, aber davor gehe ich jetzt nochmal Pipi machen, denn wir wollen uns noch über den Spielplan unterhalten, weil das war das große Thema vom letzten Freitag, wo er rausgekommen ist, 18:30 Uhr, die DEL2. Und da schauen wir jetzt direkt mal drauf. Nomi, Pipi-Pause vorbei. Wir reden jetzt über den Spielplan, der rausgekommen ist und der den Eispiraten 3 Heimspiele beschert zum Saisonstart. Die Gegner Düsseldorf, Freiburg und Dresden. Wenn ich mir jetzt noch den Kader von Freiburg so anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mit Düsseldorf und Dresden zusammen ein harter Knuff.
Ja.
Wie siehst du so die Saisoneröffnung?
Ja.
3 Heimspiele sind erstmal ganz geil, aber die Gegner sind schon heavy.
Ja, also ich sag mal, 3 Heimspiele ist halt ungewohnt, hängt ja damit zusammen, dass Düsseldorf auch wieder Probleme hat bei ihrer Hallenbelegung, man dadurch wieder Spiele drehen musste. Ja, es ist mal was anderes. Ich bin gespannt, wie es die Zuschauer annehmen werden, dass natürlich 3 Spiele gleich hintereinander sind, weil es natürlich auch für die Eispiraten dann eine Kostensache ist. Aber mit Düsseldorf, denke ich, hat man einen guten Verein, wo man weiß, da kommen auf jeden Fall Zuschauer zur Eröffnung. Mit Dresden hast du ein Derby und Freiburg nehmen wir auch irgendwie noch mit. also von daher grundsätzlich nicht verkehrt. Ich sage mal, den einzigen Vorteil, und das war ja auch, wo wir die Saisoneröffnung gegen Krefeld schon hatten oder Ravensburg, ist immer, am ersten Spieltag ist noch keiner eingespielt und das kann immer der große Vorteil sein für, ich sage mal, Underdogs gegen theoretisch bessere Vereine. Und das würde ich halt auch sagen für Düsseldorf und Dresden, wo man sagt, da kann es halt sein, dass die Maschine noch nicht ganz läuft, dass da auch die Abstimmungsprobleme sind und da klaust du vielleicht mal den einen oder anderen Punkt eher.
Krefeld letztes Jahr?
Genau. Ja. Hatte ich gesagt, wenn du zugehört hättest.
Scheiße, ich habe gerade gegoogelt. Ich habe mir gerade einen Spielplan aufgemacht. Achso, hast du gesagt, Krefeld jetzt ja? Okay.
Genau, also das ist, glaube ich, deswegen die Chance auch da, logischerweise Akzente zu setzen. Aber das hatten wir ja auch gesagt, es kann am Ende top werden. Du hast vielleicht 9 Punkte, weil du 3 Heimsiege holst. Aber es kann halt auch genauso sein, dass du vielleicht nur 3 Punkte hast, weil du vielleicht noch gegen Freiburg gewinnst und die anderen beiden gegen die Top-Spiele verlierst. Oder 0. Also, aber das ist ja immer so. Also man könnte auch Freiburg auswärts spielen. Da würdest du wahrscheinlich schon eher sagen, naja gut, nach dem ersten Wochenende schwieriges Spiel Düsseldorf, dann lange Anreise nach Freiburg, sind wir mit 3 Punkten erstmal zufrieden, wie man es dreht. Ne? Am Ende ist ja eher der Rattenschwanz, wo du sagst, klar, 3 Heimspiele geil, aber hast ja auch mal die Auswärtsspiele dann in Folge, wo man dann natürlich sagt, ist halt dann nicht so schön, wenn man da vielleicht viermal hintereinander auswärts fährt, kaum Schlaf hat und so weiter und so fort. Und das ist ja der negative Part an der schönen Sache.
Genau, und das kann ich jetzt, das hast du super überbrückt jetzt gerade und mir eine schöne Vorlage gegeben, denn wir haben die vier Spiele auswärts nämlich und das finde ich schon einen ziemlich harten Ritt, denn wir spielen am 15. Januar, am 17. Januar das letzte Mal. Am 15. Januar das letzte Mal zu Hause, nämlich gegen Regensburg. Und dann haben wir vier Auswärtsspiele gegen Memmingen, gegen Düsseldorf, gegen Rosenheim und gegen Dresden. Und spielen dann am 31. Januar das nächste Mal wieder gegen Weiden zu Hause. Das heißt, wir haben dann 16 Tage, wo wir nur auswärts spielen und haben Auswärtsgegner mit Düsseldorf, Rosenheim und gegen Dresden, die schon auch ganz schön knackig sind.
Definitiv. So. Also ich sag mal, dazu Dresden noch den ist Aufsteiger jetzt Memmingen. Bedingt ein Auswärtsspiel, ne, von der Entfernung her, ich sag mal, das kann man noch verkraften, aber ja. Das sind es dann natürlich Memmingen mit dem Bus 6 Stunden Fahrt, nach Düsseldorf sind es wahrscheinlich 7 oder 8, ja, genau. Nach Rosenheim auch 7 Stunden. Da muss ja auch erstmal wieder da sein und da ist natürlich dieses Spiel Düsseldorf gegen Rosenheim, also das ist ja Freitag und Sonntag. Also da kann man sich gefühlt eigentlich überlegen, ob man von Düsseldorf gleich Richtung Rosenheim fährt, weil da bist du ja irgendwann früh um 5-6 Uhr erst wieder zu Hause am Samstag, damit du dann eigentlich theoretisch dich mal noch auslaufen solltest, aber musst dann früh nach Rosenheim schon wieder um 5 Uhr losfahren oder um 6 Uhr.
Ja, da kannst du eigentlich schon bis runter durchfahren, ja.
Ja, also ja. Das ist nicht...
Ach, ja, stimmt. Ach so, du meinst es aus Spielersicht?
Ja.
Du spielst natürlich. Ah, das ist schon hart. Du spielst auswärts in Düsseldorf am Freitag und musst dann nach Rosenheim auswärts. Dann kannst du wirklich sagen, pass auf, du nimmst dir irgendwo vielleicht in Bittigheim ein Hotel, gehst da Samstag früh trainieren und fährst dann weiter.
Also, das sind halt zwei, muss halt zwei Übernachtungen mit komplett allem Möglichen bezahlen. Eine Eiszeit musst du irgendwo ja auch mal noch kriegen, damit du mal dich mal kurz aufs Eis stellen kannst.
Aber der Weg zurück nach Grimmitschau und dann nach Rosenheim ist schon krass.
Ja, und Memmingen ist ja, wie gesagt, auch nicht so weit weg. Ich meine, gut, da hast du dann eine Woche noch Pause dazwischen, aber ja, das ist dann der negative Part, den man natürlich hat, aber da muss man durch.
Da musst du durch. Was mir aufgefallen ist, dass es doch sehr viele generell Doppelspieltage gibt. Also du hast wirklich danach zwei Heimspiele, dann hast du eine normale Woche, dann hast du wieder zwei Heimspiele, dann hast du zwei Auswärtsspiele.
Also die sind zwar hintereinander, aber das eine Spiel ist immer Sonntag und das andere ist dann am Freitag.
Aber ich finde es trotzdem sehr überraschend, dass es viele so Doppelspieltage gibt. Sonntag, Mittwoch mal auswärts, Samstag, Montag. Ja. So, jetzt hast du hier vier Auswärtsspiele am Stück, dann hast du wieder eine normale Woche und dann spielst du Sonntag wieder zu Hause, Freitag wieder zu Hause. Dann hast du wieder zwei Auswärtsspiele.
Ja, und das also, auch Sonntag, Dienstag zum Beispiel. Erst Bietigheim und Dienstag dann schon wieder nach Landshut.
Ja. Also wir wollen uns nicht beklagen.
Es ist ja auch ein bisschen anders. Das kann man vielleicht auch noch sagen, wer es nicht mitbekommen hat. Sonst war ja immer eine Auslosung und dann hat sich der Spielplan entschieden. Der Spielplan stand ja jetzt schon vorher fest. Also man wurde es einfach aufgrund auch dieser Multifunktionshalle und dass es vielleicht ja auch in Zukunft öfter sein kann, wird er ja nicht mehr ausgelost, sondern der Rahmenspielplan, der steht ja schon. Und dann
hast du Möglichkeiten, Anfragen zu stellen? Wie jetzt mit Düsseldorf, die sagt, hier, pass auf, wir würden gerne
das
tauschen.
Das ist ja sowieso. Also
du hast mir ja gesagt, es gab ja die Möglichkeit, dass wir den ersten Spieltag tauschen, aber dafür irgendwann ein Heimspiel gegen Düsseldorf an dem Dienstag hätten, wo wir gesagt haben, pass auf, das ist doch scheiße, dann lass doch lieber tauschen und da haben wir halt drei Heimspiele zum Saisonstart, aber sind halt dann an einem Freitag zu Hause. Genau,
also lieber spiele ich halt im September als an einem Dienstag im Januar, wo bei uns 700 Zuschauer kommen würden, spiele ich halt lieber vielleicht auswärts und deswegen macht man dann den Tausch, also es ist dann einfach aus wirtschaftlicher Sicht und dann kommt es natürlich dazu, dass man dann sagt, okay, da hast du dann vielleicht auch mal drei Auswärtsspiele hintereinander.
Oder vier,
wie jetzt. Also der Rahmenspielplan, der steht jetzt halt und da wird dann immer abgefragt und dann geht es halt darum, okay, wo ist jetzt eine Hallenbelegung und dann wird halt hin und her geschoben und das ist bei Düsseldorf natürlich durch diese Multifunktionshalle noch viel häufiger der Fall als bei anderen Standorten. Aber wenn es bei diesem Auf- und Abstieg jetzt bleibt, natürlich, und kann es immer wieder dazu kommen. Selbst Kassel, denke ich mal, ist da nicht ausgeschlossen, dass die ja auch oft ihre Halle andersweitig nutzen mit Konzerten und so. Also das ist dann halt so der neue Standort, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, muss man halt sehen. Aber das ist ja zum Beispiel das hat ja auch Düsseldorf gesagt, die wussten ja schon, bevor die Saison vorbei ist, also im Hinblick, man würde nicht absteigen. Ja. Wussten die aber schon ganz genau, gegen wen die am 30.12. in der nächsten Saison spielen und konnten halt schon einen Sonderzug zum Beispiel anfragen. Ne? Also das war alles schon in der DEL fest. Ne?
Weil am 30.12. spielen nämlich
wir gegen Düsseldorf.
Ja. Genau,
in Düsseldorf. Also ja, das wäre nichts Neues in der DEL, ist halt Standard, weil dort ja gefühlt nur Multifunktionsarenen sind oder viele und deswegen muss das einfach vorher schon alles abgestimmt sein.
Du hast gerade angesprochen, wäre das eine Überlegung?
Ja, das müssen wir jetzt mal noch intern abklären, besprechen uns da noch dazu. Ich denke einfach, dass es aus Kostengründen nicht hinhauen wird. Also wir haben es ja jetzt schon verfolgt über die letzten 2-3 Jahre. Es gibt auch dort nur eine Richtung bei Sonderzügen und wenn man dann halt weiß, dass Düsseldorf halt auch noch so weit entfernt ist, wüsste ich jetzt nicht, wo das Wunder herkommen soll, dass man da auf einen vernünftigen Preis kommt. Und das ist ja auch das, was ich trotz allem immer vertrete, auch wenn alles teurer wird und man das sicherlich sagen kann, so 120 Euro ist für mich halt schon so eine Schmerzgrenze. 100
Zug, also mit Zug plus Ticket, ja.
Genau, wo ich sage, das ist schon eine Schmerzgrenze und ich will eigentlich nicht wie andere Standorte sagen, ich 150 Euro oder 160 Euro nehmen, das ist halt einfach mit Familiensport auch nichts mehr zu tun. Das
bezahlt ja auch keiner, glaube ich.
Und ein paar werden es bezahlen, das wird sich aber halt nicht lohnen oder man sagt es dann halt
ab. Aber du sagst immer, wir brauchen ja mindestens 400 Leute.
So genau, cool. Das war, Zug war ja mindestens immer kalkuliert, damit man erstmal sagt, okay, man versucht es noch weiterzumachen. Klar, war der Zug dann noch nicht bezahlt. Ne? Ich hatte jetzt eher mal noch ein Auge geworfen auf Januar, wo man in Memmingen spielt.
Ah, die Termine sind auch scheiße, ne? Mit Sonntags Memmingen, das ist Freitags schon muss geiler, man dann, oder?
Der Feiertag, das war ja das, was wir letztes Jahr probiert haben. Es war gut, es war Bietigheim, an sich eine Mannschaft, die man natürlich kennt, aber wir wollten es halt mal außerhalb der Feiertage probieren, einfach aus Kostengründen.
Wann haben wir Memmingen? Hier am 17. Januar, ne?
Ja, genau. Und wo man halt sagt, klar musst du dann am Ende mit Memmingen reden, ob du die Uhrzeit zum Beispiel nach vorne verlegst, dass man irgendwie sagt, okay, Mitternacht rollst du den Grimmitschau wieder ein. Ich sag mal, es bricht zwar wahrscheinlich auch keiner einen Zacken aus der Krone, entweder mal 3 Stunden später auf Arbeit anzufangen oder zu sagen, ich nehme mal den Tag noch frei am Montag. Aber das hätte zumindest vielleicht einen Reiz, wäre ein Alternativtermin, aber da müssen wir auch erstmal gucken. Also wir müssen uns da unterhalten, was macht wirklich Sinn. Anfragen kann man es. Aber selbst bei Memmingen kann es sein, dass uns die Zuganbieter schreiben, okay, alles klar, könnt ihr kriegen, aber kostet halt mit Karte dann 140 Euro, mal blöd gesagt. Ja, wir haben zum Glück ja ein relativ gutes Busunternehmen in letzter Zeit gehabt, wo wir wirklich günstig Busse anbieten könnten und ich glaube, das wird einfach so ein bisschen die Zukunft sein, wo man sagt, da muss man halt öfters auf Busse weichen und ich weiß, das ist nicht für viele Leute das Liebste oder manche sagen dann lieber, nee, da fahr ich gar nicht mit oder lieber mit dem Auto, aber wenn man es trotzdem einer breiten Masse irgendwie ermöglichen will, dann sollte man es machen. Und wenn Memmingen mit 20 Bussen und 1000 Leuten irgendwie nach Garmisch fährt für die 150, 200 Kilometer, dann kann es ja auch mal ein Anreiz sein, dass man vielleicht als Grimmitschauer sagt, man will auch mal mit dem Bus fahren.
Und wir nehmen auch die 600 Kilometer nach Memmingen auf uns.
Ah, da fällt mir gerade noch was ein, bevor ich es vergesse. Bus.
Hau rein, ja.
WM, ist ja nächste Heim-WM.
Eishockey.
Ja, Eröffnungsspiel genau. Auf Schalke. Genau. Und wir hatten einen Fanbeauftragten-Treffen in Rosenheim gehabt. Da waren auch die DEB-Fanbeauftragten da. Und wir sind da auch schon in Rücksprache und haben es angemeldet. Also wir würden auf jeden Fall, das ist leider ein Donnerstag, das Eröffnungsspiel, ist aber bewusst so gewählt, dass es ein Donnerstag ist.
Das ist auch meistens im Mai auch um den Männertag herum. Also es müsste ja eigentlich
sich ausgehen. Das Datum stand schon fest. Ich kann es jetzt aber gerade aus dem Kopf nicht sagen. Also es wird ein Donnerstag sein. Wir werden als Grimmitschau versuchen, einen Bus anzubieten. Und was das Schöne an sich sein soll, und da gab es zumindest mündlich die Bestätigung, dass auch definitiv für die Busleute auch Karten dann reserviert sind. Das heißt, man hat nicht die Problematik, dass man sich in dieses Ticketsystem einklinken muss, sich selber eine Karte kauft, sondern
wenn du deinen Busplatz hast, hast du auch deine Karte.
Wir haben jetzt beim DEB-Fanbeauftragten schon einen Bus angemeldet, der mindestens fahren soll, gerne. Da werden wir natürlich dann rechtzeitig noch eine Info geben, aber ja, dass man dann einfach sagt, pass auf, hier Busfahrt, Ticket kostet mal blöd gesagt jetzt 50 Euro. Ich glaube, das Ticket waren 20 oder 25 Euro, ist ein Stehplatzticket. So und so viel kostet das dann und dann ab Grimmitschau nach Gelsenkirchen und halt wieder zurück.
Ist ja geil, ist eigentlich auch Full Service.
Ist dann Full Service. Ja. Klar, du hast die scheiß Busfahrt, in Anführungsstrichen, weil es halt wirklich lange ist, weil bestimmt wieder, mein Vater möchte auch gerne hin, wo es halt ging, dann schon wieder, ja, okay, dann schlafen wir dort irgendwo in der Nähe. Jetzt ist Gelsenkirchen sicherlich nicht bekannt für 200 Millionen Schlafplätze. Das heißt, da musst du dann auch wieder schon Düsseldorf, Köln, Dortmund, was weiß ich, was da alles irgendwo ringsrum ist, dann ausweichen. Die ganze Problematik könnte man sich sparen. Und wenn man sich eh die Problematik mit der Ticketbeschaffung, weil ich denke, auch wenn es 70.000 Plätze sind, die werden bestimmt sehr schnell ausverkauft sein. Mhm. Wenn man sich das nicht antun will, könnte man sich dann bei uns vorher schon einfach seinen Platz im Bus sichern. Weiß, man hat sein Stehplatzticket und dann fährt man da hin und zurück. Und Freitag nimmt man sich halt einfach mal Urlaub und gut ist.
Ja, ja. Das
also das schon mal als Vorankündigung. Wenn wir das komplette Go haben, dann natürlich von den DEB-Fanbeauftragten, dann werden wir da auch in die Bewerbungsphase gehen, weil wir natürlich ja auch gerne, wenn es gewünscht ist, 2 oder 3 Busse schicken würden. Ne? Also wäre ja eine feine Sache.
Aber da ist dann Open End. Wenn wir jetzt
es gibt, glaube ich...
Also wir haben jetzt einen angemeldet, aber wenn wir jetzt sagen, wir könnten noch 2 voll kriegen oder ja, 3,
sind,
dann...
Es sind, glaube ich, 15 oder 20.000 Stehplätze, die es dort gibt. Und die sind relativ, also gibt es einen Anteil, einen großen, der sozusagen über die DEB-Fanbeauftragten verwaltet wird, das wo man über diese offiziellen Fanbusse, die halt durch die Standorte beauftragt werden, Karten erwerben könnte.
Das heißt, es würde es ja mir oder dir als normalen Fan ja noch schwerer machen, Stehplatztickets zu kriegen. Dann ist ja sogar noch besser, sich eigentlich an den Fanbus mit ranzuhängen.
Es wäre auf jeden Fall dann eine Garantie, das Spiel zu sehen.
Ja, genau, meine ich ja. Das wird es einen ja einfacher machen. Sondern da fahre ich mit dem Bus. Weil erstens...
Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich will einen Sitzplatz haben. Da muss man dann halt sagen, okay, das funktioniert dann halt nicht. Ne? Dann muss man halt sagen, wenn wir Glück haben und der Platz noch frei ist, dann kannst du gerne mit dem Bus mitfahren. Aber ums Sitzplatzticket musst du dich halt selber kümmern. Ne?
Sitzen kann ich in Dresden.
Ja. Also hast du jetzt deinen Platz schon gebucht?
Was, für Dresden?
Nee, für Gelsenkirchen.
Ich muss erst mal gucken, wann das nächste Jahr im Mai ist. Ja. Aber wenn es jetzt nicht am 15. ist, wo ich Hochzeitstag habe, dann wäre das auf jeden Fall...
Da hat man auch 7 Stunden Zeit für eine Podcastaufnahme hinzu und rückwärts.
Auf jeden Fall. Nee.
Ja, also
Saisonabschluss mit Buschi im Bus.
Ja, den nehmen wir noch mit. Ja.
Weil der Podcast steht immer noch aus. Nee, aber generell, wie gesagt, ich war ja 2010 schon beim Eröffnungsspiel der Heim-WM in Gelsenkirchen damals gewesen.
Ja.
Mit den Kumpels. Da hatten wir aber auch noch einen Freund, der in Leverkusen, da ist es wieder, die Übernachtung. Wir hatten halt bei einem Kumpel in Leverkusen gepennt. Jetzt wird es halt wahrscheinlich dann halt schwieriger werden, weil du dir halt eine Übernachtungsmöglichkeit irgendwo halt suchen musst. Und ja, der Ruhrpott ist groß, Gelsenkirchen ist groß. Du hast gerade eben gesagt, musst halt nach Köln ausweichen. Weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt Köln sein muss.
Dortmund wäre ja noch Bochum und was
da alles. Du hast immer noch Bottrop, Bochum, Oberhausen. Du hast ja da noch ein paar mehr Möglichkeiten. Aber ich glaube, selbst Gelsenkirchen mit knapp 200.000 Einwohnern ist doch ziemlich groß. Aber ja, ich glaube, dass das trotzdem irgendwann noch endlich ist, da die Möglichkeit. Also und vor allem, dass die Hotelpreise an dem Tag auch, wie wenn in München Messe ist oder Leipzig Messe
Schweiz,
ist.
Das steht auch
das kommt noch mit dazu. Du hast ja dann noch die Schweizer Fans, die zahlreich hochkommen werden, was wir ja auch als Fans ja gut finden, dass das Eröffnungsspiel mal auch gegen die Schweiz ist. Das ist ja natürlich gleich ein geiles Derby auch.
Kann man ein Ausrufezeichen setzen oder kriegt ein ordentliches Ausrufezeichen vor den Ballon, ne?
Wir müssten jetzt erstmal schauen, dass wir mal einen Nationaltrainer hinkriegen. Ich denke, da ist mir jetzt auch gefühlt, aber ich will jetzt nicht schon wieder zu weit ausschweifen. Das haben wir vorhin schon gemacht, aber mir ist da schon wieder viel zu viel Ruhe drin. Also ich habe gedacht, dass das ein bisschen schneller geht. Nach dem WM aus im Mai. Ich meine, wir haben jetzt Anfang Juli und gefühlt ist da so eine trügerische Ruhe drin. Also irgendwie nervt mich das, weil ich empfinde da schon eine gewisse Dringlichkeit, was das Thema angeht, denn es muss ein Nationaltrainer her und ja, dass Alex Sulzer da jetzt nicht mehr mit im Gespräch ist, ist klar. Jetzt legen sie alle so ein bisschen die Hoffnungen vielleicht auf die Christian Ehrhoff-Debatte so ein bisschen.
Aber warum auch Deutsch denken? Also ja, man könnte jetzt immer sagen... Also
klar, man denkt da halt sehr deutsch, es sollte ja vielleicht auch ein deutscher Einfluss da sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube auch Don Jackson war jetzt mal mit im Gespräch. Ich hätte auch nichts gegen den Trainer, der Englisch spricht. Also das ist im Fußball mag es ja sein, dass da der Deutsche, dass der Trainer Deutsch sprechen muss. Im deutschen Eishockey bin ich der Meinung, ich habe mich jetzt mal mit Walshy drüber unterhalten, also Jussi, die sprechen alle Englisch in der Kabine bei uns.
Man muss ja sagen, beim Eishockey, wir haben ja auch nicht Eishockeyspielen erfunden, wo man sagt, wenn man da auch auf einen ausländischen Coach zurückgreifen würde, und da gibt es ja genügend Länder, die es uns besser vormachen, dann ist das meiner Meinung nach auch kein Problem.
Wir haben jetzt Juli. Irgendwann kommt halt auch wirklich der November, wo dann wieder der Deutschland-Cup ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da wäre es halt schon mal ganz geil, wenn wir jetzt wüssten, wer ist unser Nationaltrainer, der uns halt auch in die WM führt zu Hause.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da könnte man jetzt schon langsam mal ein bisschen, was den DEB angeht, mal aus dem Puschen kommen, weil also meiner Meinung nach ist da eine gewisse Dringlichkeit und Eile halt schon geboten. So. Haben wir den nächsten großen Exkurs schon wieder gemacht. Also das war jetzt ein Podcast, der sehr ausschweifend gewesen ist, aber ich fand ihn jetzt trotzdem nicht uninteressant. Wie gesagt.
Hoffentlich auch nicht.
Hä?
Ihr hoffentlich auch
ja,
nicht.
Ja,
die
genau.
Drei, die noch zuhören.
Genau, die drei, die noch zuhören.
Liebe Grüße nach zu Lars nach Dresden, der ja auch immer fleißig unseren Podcast anhört.
Okay, Grüße gehen
mit
raus
dem
nach
bin
Dresden.
Ich auch, das muss ich gleich gestehen, mit dem bin ich ja auch nach Rosenheim zusammengefahren im Eislöwen-Auto zum Fanbeauftragten-Treffen. Musste ich mich zu hinreisen lassen unter Bedingungen der, wie nennt man das hier, Umwelt. Dass man da sozusagen das Auto teilt und gemeinsam fährt. Aber ja, hat seine Sache gemacht und hat ja gezeigt, dass wir sächsischen Vereine da auch zusammenhalten.
Und auf dem Weg hat über Mitfahrzentrale dann auch ist der Weißwasserrader noch mit eingestiegen oder was?
Nee, der ist mit seinem Kollege extra gefahren.
Welchen Kollege hat der mitgenommen?
Also die waren zu zweit da. Eigentlich wollte der Eva auch noch mitkommen, die war dann aber leider krank gewesen. Und wir wären theoretisch auch einfach mit meinem Auto gefahren. Und dann hat der Lars gesagt, Mensch, komm, ich kann euch doch auch einsammeln. Kriegt's für im Auto gestellt.
Für den Eislöwen.
Ja, und dann sind wir dann...
Bist du mit so einer mit dem Eislöwen-Bus
gefahren? Mit dem Eislöwen-Skoda ging es da runter, ja. Aber ich hatte meinen EDC-Beutel, weil ich bin ja ein Mann von Welt. Ich habe ja für die eine Übernachtung einfach nur einen Stoffbeutel mitgenommen, wo meine Schlüpper drin waren und das Wechsel-T-Shirt für den nächsten Tag.
Und der aus Dresden hat einen Koffer mitgehabt.
Natürlich.
Ja.
Hatte ich das natürlich vorne obligatorisch gut hingelegt, dass man da auch Flagge bekennt. Hat aber gut funktioniert, war gutes Treffen.
Für jede Nacht, was brauchst du denn? Da brauchst du so eine,
da kann man
so eine Holzeinwegzahnbürste, die kannst du dann irgendwo noch wegschmeißen, die amortisiert sich dann mit der Erde noch zusammen und dann ist alles gut.
Ja, ich habe Sonntag.
Schlüpper drehst du auf links.
Das ganze Helle, was Sonntag raus will, das habe ich alles noch in den Sitz reingedrückt, damit die ganze Saison dort drinnen bleibt. Also ich habe alles gegeben. Nee,
okay, sehr gut.
War gut. Ja.
Es war wieder hervorragend schön. Ich mache nächste Woche Freitag eigentlich für 2 Wochen einen Urlaub.
Ich auch.
Ich würde jetzt sagen,
übernächste Woche. Mhm.
Sollte der Aaron irgendwas an News raushauen, könnten wir uns ja nächste Woche nochmal spontan zusammensetzen.
Ja.
Sollte Tobi Lindberg doch noch hier in Grimmitschau aufschlagen, dann auf jeden Fall. Ja, wir können uns jetzt eigentlich gar nicht verabschieden für in 3 Wochen, weil vielleicht passiert dann noch mal was.
Ja.
Also,
einfach bis zum nächsten Mal.
Genau, einfach bis zum nächsten Mal. Und wir sagen jetzt hier, 23, ist es 23 Uhr schon? Warte, ich gucke mal kurz auf meine Uhr.
Ja, fast 7
Uhr. 22:53, 22:54 jetzt exakt. Wir sagen Tschüss und Ciao.
Oh, ist Grimmitschau.
Hervorragend.